Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Beichtstuhl-Afficinados. Wir sind wieder zurück nach nur einer, keiner Woche Pause. Wir haben uns letzte Woche gehört. Wir hören uns diese Woche wieder mit mir im Podcast. Meine zwei Co-Hosts und Lieblings-Popkultur-Freaks. Einerseits zu meiner Linken, der großartige, wunderschöne, liebe, hundeliebende Marco.
Ja, Marco. Super, dass ich jetzt schon der Hundeliebende bin und der Anti. Boah, da ist schon ganz neidig drauf, dass ich der Hundeliebende Podcaster, Mitpodcaster bin.
Ich hab doch die Hunde immer an, so geliebt.
Ja, hallo alle an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, es geht auch gut. Und falls ihr es nur die ersten 5 Minuten immer hört, weil die so lustig sein und das gar nichts über Popkultur wissen wollt, hocht einfach mal weiter. Vielleicht bewegt euch einmal aus eurer Komfortzone raus. Es ist wie Dark Souls. Und dann werden wir mal vielleicht überrascht.
Das nächste, Marco startet gleich mit am Werbeblock für uns selber seine Begrüßung. Das gefällt mir. Und zu meiner virtuellen Rechten, weil heute wieder nur remote aus Gründen, ist der auch wunderschöne, in seinem Man-Cave sitzende, auch hundeliebende, menschenverachtende Daniel Entienstrasser.
Wow. Hallo, liebe Popkultur-Peoples und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Format. Wie gesagt, jede Woche, dafür ein bisschen kürzer. Und ich kann mich da im Marco bloß anschließen. Braucht es einmal länger als 5 Minuten.
Wie kommt ihr drauf, dass die Leute 5 Minuten haben?
Ja, weil es der Marco gesagt Statistik hat und der Marco
lügt. Mir ist das persönlich gesagt worden von jemandem, der halt mit Popkultur nicht viel anfangen kann.
Achso. Wir haben die Statistiken noch gar nicht besprochen.
Das ist ein persönliches persönliche Info, die ich gekriegt habe.
Okay, na ja, gut, dann müssen wir ein Rest des Podcasts immer lustig sein. Aber nichtsdestotrotz geht's jetzt los. Wir sind ja im neuen Format unterwegs, das heißt, Woche für Woche versorgen wir euch mit Popkultur-Content und heute ist eine Spezialthemenfolge dran. Das heißt, diesmal gibt es kein langweiliges, stundenlanges Vorgeplänkel unsererseits, sondern wir kommen direkt to the Punkt und starten mit einem Thema. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Vorgeplänkel, wo wir uns allgemeinen Popkultur-Leidenschaften unsererseits bzw. der Welt widmen. Das ist jetzt ja immer so geplant und die Woche drauf, falls ihr da noch mit dabei seid, gibt es dann wieder ein Spezialthema. Und die Woche drauf gibt es dann wieder Vorgeplänkel. Und so wird sich das jetzt fortführen und wir schauen mal an, ob das unsere Hörerzahlen steigert oder uns einfach mehr Spaß macht wie stundenlanges Gerede. Genau, Marco hat schon einen kleinen Schlaganfall aufgrund der Satzzusammenstellung.
Major Schlaganfall. Jawohl, der war Militär. Das wäre ein guter Militärname. Major Schlaganfall. Jawohl, so wie Major. Sagt man Major bei uns, gell?
So wie der russische Soldat mit dem Spitznamen Kannibale halt sich verplappert hat, weil er gesagt hat, sie brauchen unbedingt Nachschub an der Front, weil von seinen 23 Leitzeilen bleiben wir 7 übrig und Infanterie ist die wichtigste Ressource. Da wird wahrscheinlich nicht viele dafür begeistert können, auch in den Krieg zu ziehen.
Ja, da war mein Intro besser für Weiterhören. Mhm.
Ey, apropos wichtige Ressource, ich sag's gleich schon, ich habe heute wieder diverse Internetproblemchen. Also ich hoffe, dass der Marco das dann im Schnitt alles reparieren kann. Weil,
das ist so ein riesen Müllhaufen, da wird einfach alles Audiotechnische reingeworfen und dann fische ich mal die glänzenden Stückeln noch raus und hoffe, dass dann was kurz rauskommt.
Und dann muss ich noch was fragen, und zwar bin ich der Einzige, der nicht verschnupft ist.
Ich bin auch nicht verschnupft.
Ah, okay.
Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Aber ich habe gestern, und heute werde ich das auch nochmal machen, schon, darf ich den Gag bringen da? Ah, was, fuck it. Ein Neonazi dran genommen. Und,
Übrigens in Deutschland verboten, gell? Unser gutes Neonazi dran. Also verboten. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, jedenfalls kriegst du es nicht einfach so wie mir.
Nicht rezeptfrei.
Genau.
Kriegt man da nicht 10 Gramm Paracetamol zum Haus aufgießen, einfach so auf die Hand.
Eigentlich ist das Absinth.
Ich mache meins immer mit warmem Bier. Und dann noch.
So, dass wir jetzt.
Und dann noch Kodeintropfen dazu und dann ist gut gegangen.
Wie gesagt, es gibt keine Vorgeplänkel. Also, Wären wir uns nicht gleich schon untreu. Gut. Ja.
Sauft gleich mal gescheit rein, was, und dann kann man gleich loslegen.
Nachdem ich immer von meinen Co-Hosts als Executive Producer genannt werde, darf ich jetzt auch die Einleitung machen. Zu dieser Episode heute, die nämlich auch irgendwie schon was Spezielles ist, weil eigentlich ist diese Episode halt so, ich glaube, das erste Mal, dass sie unser Urkonzept vom Andy und von mir widerspiegelt. Weil wir haben eigentlich ja die Idee gehabt, uns immer wöchentlich oder zweimal im Monat, war es damals noch, gegenseitig unsere Popkultur Sünden und Leidenschaften zu beichten. Haben das dann aber irgendwie verworfen und gesagt, vielleicht gibt es dann live 5 Episoden, weil wir doch relative Freaks sind. Aber ich finde es gut, dass wir es jetzt heute zum ersten Mal machen, nämlich die große Popkultur-Beichtstuhl-Beichte von uns dreien. Und das heute im Bereich Film und Serie. Das heißt, wir werden heute mal unsere größten oder für uns größten Sünden im Bereich Popkultur, Fernsehserien oder Kinofilme euch beichten. Und wir haben es so ausgesucht, dass immer zwei das zumindest noch gesehen haben und der es beichtet eben nicht. Ist immer gut. Und die anderen zwei ihm dann davon überzeugen können, warum er das unbedingt schauen muss und er erklären kann, warum er es noch nicht gesehen hat. Genau.
Ja. Und da wird nicht gefaked. Das ist alles real.
Das ist alles real. Das ist der real shit.
Ja.
Wir sind eh schon explizit, oder? Das machst du wieder?
Ah ja, explicit. Das habe ich schon vielleicht vergessen, ein paar Mal anhackeln.
Und
vielleicht sind das da gehen wahrscheinlich immer die Eltern mit ihren 5-jährigen Kindern aus, wenn du gleich am Anfang da irgendwelche
Nazi-Witze kriegst. Ja, ich habe nicht letztes Mal gesagt, okay, dann tue ich mit Zipfel rein. Das war
so. Ein anderer. Hast du das so viel rausgeschnitten, dass der Enti das gesagt hat? Für alle, die Episode nicht gehört haben. Gut, wer fängt an? Wer will denn gleich losbeichten?
Warte mal, wir kennen ja unsere Themen. Welches ist eurer Meinung nach das, ich kann man jetzt nicht sagen, welches ist die größte Sünde, sagen wir mal so? Nicht das Schlimmste, oder?
Also, ich sage jetzt in der
meines fast, hätte ich gesagt.
Ja, über die gesamte Popkulturzeit gesehen, glaube ich, dass die vom Anti die gravierendste ist. In der letzten Vergangenheit ist wahrscheinlich deine DVD gesteinigt werden solltest in der Popkulturwelt. Und meine ist eigentlich jetzt nicht so tragisch.
Ja. Aber wir werden die trotzdem hart dran nehmen, mit warum du so ein Depp bist.
Ja, nachher sagen wir, es fängt der Michi an, oder? Nachher steigen wir uns langsam.
Ja.
Okay.
Ich steige mir jetzt.
Ich weiß von dem, was ich nicht gesehen habe, relativ wenig. Ich weiß nur, dass ein Schauspieler mitspielt, den ich sehr schätze, den ich sehr gern mag, nämlich der Jason Bateman. Und es spielt auch noch der Will Arnett mit und der Michael Cera. Also schon alles Leute, die ich eigentlich sehr gut finde und cool. Und deswegen wundert es mich selber, dass ich es noch nicht gesehen habe. Und meine Sünde ist, dass ich Arrested Development noch nie angeschaut habe.
So, und setz dich mal hin hier.
Jetzt hat der Marco natürlich verraten, dass wir das alles uns natürlich besprochen haben, wer was beichtet. Deswegen war die Reaktion jetzt schlecht geschauspielert.
Aber, ja. Also ich muss jetzt, wenn ich Marco eingrätschen darf, wundert es wirklich, dass du das nicht gesehen hast, weil ich glaube nämlich, dass das von allen Sitcoms und Comedy-Sendungen in die oberen 10% von Serien werden, die dir volle zusagen würden, was den Humor angeht. Und vor allem, weil so Leute wie der Will Arnett mitspielt oder der Ben Stiller spielt ja auch eine ganze Season lang mit. Da wundert es mich echt, dass du das auslassen hast. Erklär mal, ich weiß, das ist eine Serie, die noch viele Leute nicht gesehen haben, glaube ich.
Ja, aber weißt du warum? Das ist ja, ist das bei uns im Fernsehen gelaufen? Ich glaube nicht, oder?
Nein. Ich wüsste es nicht. Ist es unter einem anderen Namen gelaufen? Nein, aber ich glaube nicht.
Bin mir ziemlich sicher, dass es früher auf Comedy Central gelaufen ist.
Okay, das kann sein. Aber das ist
echt aber recht Comedy unbekannt. Central habe ich halt immer auf Platz 8423 gehabt. Also das war nichts, was bei mir weit vorne war. Ich meine, das ist 2003 glaube ich, losgestartet, oder?
Genau, also die,
bis 2006.
Die Eckdaten sind ein bisschen komisch bei Arrested Development, weil die Serie ist von 2003 bis 2006 produziert worden. Dann hat man es eingestellt und an später dann an Netflix, also Netflix hat sich dann die Rechte dran gekauft und die haben 2013 vierte Staffel und 2016 fünfte Staffel gemacht. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass die Serie eigentlich immer nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, geplant ist, dass weiter noch produziert wird. Es gibt jetzt fünf Staffeln mit 84 Folgen und es ist jetzt aber leider so, dass diverse wichtige Darstellerinnen jetzt leider schon verstorben sind. Die Jessica Walter ist verstorben leider, die die Familien das Familienoberhaupt gespielt hat. Und sagen wir mal so, die Looks von Michael Cera sind auch nicht mehr die, die sie mal waren. Also der hat angefangen als kleiner Teenager und ist mittlerweile jetzt einfach seine alten Looks entwachsen. Das fällt ziemlich auf bei der Staffel 4 und 5, was sie sogar zum Thema machen, glaube ich. Ja. Und gemacht hat das Ganze der Mitchell Hurwitz, der bekannt für die Golden Girls ist.
Und der Ron Howard, oder?
Der Ron Howard spielt noch mit.
Oder ist, der ist,
hat ja, eigentlich spricht er. Also er spielt ganz selten mit einmal, aber eigentlich ist er der Narrator. Also der immer die.
Und die Idee hat er laut Wikipedia
dazu
gehabt.
Aber der ist auch ein wichtiger Part, muss ich sagen. So die, wie einfach so Szenen einfach, steigen wir schon voll ein. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum man sich das anschauen sollte. Da ist eine Szene, die halt endet mit einem Charakter, da sagt er zum Beispiel, ja, und das müssen wir uns dann anschauen. Und dann hört man in Narrator, wie er dann sagt, er hat sich's nie angeschaut. So ähnlich funktioniert das manchmal. Und das trifft echt oft solche Gags.
Aber erklär jetzt mal, um was geht's da, wie ist das aufgebaut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es noch nie gelesen, noch nie gesehen. Ich habe es wirklich noch nie mal ein Snippet gesehen. Ich habe gar nichts gesehen davon.
Hätte, willst du größer ausholen?
Ja, es geht um die Familie Bluth und das sind Immobilien. Wie sagt man? Oder
mit Haie?
Nein, sie sind Makler, glaube ich. Sie stellen Häuser her und das Familienoberhaupt muss leider ins Gefängnis, weil er Deals, also der George Bluth ist das Familienoberhaupt und der muss ganz am Anfang, in der ersten Folge, wird der verhaftet, weil er, wie man dann draufkommt, Geschäfte mit dem Saddam Hussein gemacht hat und deswegen wegen Hochverrat, glaube ich, jetzt im Gefängnis sitzt. Und der Michael Bluth, das ist sein ältester Sohn, der muss eben die Familiengeschäfte jetzt übernehmen. Der hat zwei Brüder und eine Schwester, die Lindsay in George oder George Oscar Bluth oder Gob und in Buster und die Mutter, die Lucille Bluth, die übernimmt halt auch so. Die zwei, also der Michael und die Lucille, die haben sich so ein bisschen, ja, die haben jetzt quasi die Geschäfte übernommen von der Familie. Der Michael offiziell und die Lucille so halb offiziell. Und dann quasi wird von Anfang an erzählt, wie der Michael halt mit seiner Familie zurecht oder besser gesagt nicht zurechtkommt, weil das sind jetzt nicht gerade die Hellsten. Also die haben ein sehr behütetes, sehr privilegiertes Leben geführt und dementsprechend stellen sie sich jetzt an, jetzt wo die Zeiten ein bisschen härter werden. Ja.
Mhm. Ja.
Und das ist ein Mockumentary, habe ich gelesen, in der Vorbereitung. Das heißt ähnlich wie Modern Family, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, dass das am Anfang einmal geplant war, das ziehe ich uns aber nicht so ganz durch, dann mehr später. Oder?
Also es ist so, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie aufgrund, der Pilot ist mit extremer Shaky Cam gedreht und das ist, glaube ich, etwas, was ich schon gehört habe von anderen Leuten, die das auf meinen Hinweis hin angefangen haben schauen, was viel Leute abschreckt, weil gerade die erste Folge ist brutal wackelig gefilmt. Also wirklich so Handkamera, Shaky Cam stilmäßig. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Budgetfrage war am Anfang, weil es wird immer, also das schleicht sich so ein bisschen aus im Laufe der Staffeln. Also sie behalten das schon so bei, dass so die Kameraschwenken so wirken sehr so handgefilmt, Also es ist wirklich nicht so, als ob man es mit der Steadicam gedreht hätte, aber es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang.
Aber so, dass sie into camera reden, ist nicht, oder? Also so wie bei Modern Family, dass sie so in einer Interviewsituation sitzen.
Na.
Ja, ich weiß nicht
so also richtig. Also ich wüsste nicht, na. Wobei das, glaube ich, schon nochmal, irgendein Kamerateam, glaube ich, ist schon nochmal dabei am Anfang, oder? Dass sie ja irgendwie so rausschicken einmal. Aber das kann sein, dass das gleich eine Folge ist einmal. Bin mir da echt nicht mehr sicher. Ist schon eine Zeit her. Im Gegensatz zu euch habe ich natürlich null recherchiert. aber ich kann mich an jede Szene ja noch erinnern.
Es gibt da so es gibt eine Folge, wo der Fünke gespielt vom Christopher Cross. Na, wie heißt der denn? Christopher Cross. Doch, der David Cross.
Also David Cross, ja.
Der spielt einen Tobias Fünke. Das ist der Schwiegersohn von der Lucille Bluth. Also der hat das ist der Schwager von Michael. Der ist ein Never Nude. Also der zieht sich nie aus, auch nicht zum Duschen. Und da gibt es auch Folge, wo er zu der Blumen Group geht. Oder er bewirbt sich bei der Blumen Group und malt sich irgendwann einmal blau an. Und da gibt's in der Folge, glaube ich, gibt es eine Talking Head-Situation, oder? Wo er darüber redet, dass er never nude ist. Und dann die Kamera immer sagt,
ja, blue. Aber blue das wird dann, glaube ich, nur einmal so oder zweimal als Gag verwendet. Das ist jetzt nicht die ganze Serie durch.
Ja.
Aber es ist sowieso schwer zu sagen, in welche Richtung die Serie geht, weil da passiert dann plötzlich so viel, dass man sagt, okay, wir haben zwar da angefangen, dass die ja da zusammen in einem Haus eigentlich die Familien da, weil die ziehen ja gleich am Anfang in so ein selber gebautes Modelhaus auf ihrer Grundstücke ein. Und von da, die wohnen da alle zusammen.
Genau, um Geld zu sparen, genau, weil sie nicht mehr so viel Geld haben. Außer die Mutter, die Lucille, die wohnt weiterhin im super riesigen, teuren Apartment.
Ja,
mit Pasta. Mit dem Buster und Strandhaus haben sie auch immer noch, das sie quasi immer wieder benutzen, aber die restliche Familie zieht in so ein, so ein Model Home. Mhm. Und die Serie ist halt erstens, wie der Marco gesagt hat, super cool und komplex geschrieben von der Story her. Da kommen immer wieder Sachen vor, die sich ab der zweiten Staffel zum Beispiel durch die komplette Serie ziehen und sie lassen es nicht aus, es gibt Gags, die werden einfach komplett durchgezogen. Eisenhart, ohne mit der Wimper zu zucken, wo man sich denkt, nein, das gibt's ja nicht. Und die Serie ist jetzt bald 20 Jahre alt, die erste Staffel, und für das, was in Humor angeht, schon ziemlich progressiv und cool. Also das funktioniert heute, das kann man heutzutage genauso schauen, das ist nicht gealtert vom Humor her.
Okay.
Ja.
Also muss ich es noch von meinem Pile of Shame quasi runternehmen, oder? Und
ist, glaube ich, noch auf Netflix, kann man komplett anschauen, oder? Ja. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe. Ist schon ein paar Jahre her, bevor, glaube ich, die letzten zwei Staffeln rausgekommen sind. Und ich bereue es halt überhaupt nicht, weil das
so gut ist. Habt ihr das auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
Ich habe Englisch geschaut.
Ich hab's auf Deutsch und auf Englisch geschaut, weil, und jetzt kommt's, das ist eine von den Serien, die eine verdammt gute deutsche Synchro haben.
Okay. Also so wie Big Bang oder Modern Family nicht, der schreckliche deutsche Synchro, aber How I Met Your Mother oder so, also liebevoll.
Kann ich nicht sagen, Stanty.
Das weiß ich jetzt auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht auf Deutsch gesehen. Mir ist immer noch vorgekommen, dass dafür, dass es eine Comedy-Serie ist, dass Arrested Development extrem gut synchronisiert ist. Die nehmen fast alle Gags mit. Vielleicht geht es bei der Serie besonders gut, vielleicht ist die Art von Humor einfach leichter.
Manche Sachen gehen, glaube ich, gar nicht. So sind so ein paar Wortwitze drin, die halt schon, die kapierst du sogar vielleicht als Native Speaker schon gar nicht, erst wenn sie danach ein Meme draus gemacht haben. Plus, finde ich, wird die Serie besser, wenn man sich halt ein bisschen auskennt mit den Schauspielern, die da mitspielen und weiß, oh, die sind in echt schon verheiratet gewesen und spielen da jetzt halt auch entweder verheiratetes Pärchen oder irgendein Liebespärchen. Das finde ich bereichert es ab und zu. Weil zum Beispiel von Ben Stiller, die Frau spielt ja mit, was ich weiß, oder? Von Bill Arnett auch damals halt die Frau, jetzt glaube ich Ex, oder? Die Amy Poehler. Ich finde das immer ganz lustig. Generell, die Gastrollen sind ja einfach ein Wahnsinn, was da, wenn ich jetzt einmal runterscroll, Ja, das sind so viele. Das hört er gar nicht auf. Ich muss mal an Bekannten. Wer ist bekannt? Anti?
Bob Odenkirk spielt einmal mit. Die Charlize Theron spielt mit. Die, die Julia Louis-Dreyfus von Seinfeld spielt mit einmal. Der Carl Weathers spielt mit eine Zeit lang. Mhm. Also wirklich einige. Der Seth Rogen.
Ah, okay. Ja.
Ist geil.
Ja gut, werden wir auf jeden Fall anschauen. Und nachdem ich heute durch die Sendung führe, sage ich genug Arrested Development. Wir gehen weiter, um uns brav für unsere Hörer unseren Zeitplan einzuhalten.
Warte mal, müssen wir die Beichte abnehmen auch, oder?
Während der Andy wieder irgendwelche Kameratricks macht.
Ja, ich glaube, der hat auch Rückwärtshalto gemacht, oder? Hast du das gesehen?
Ich habe jetzt gerade den Standort gewechselt, weil ich in meinem Büro leider einen schlechtesten Internetempfang von der ganzen Wohnung habe.
So, die Beichte abnehmen, wie schlimm ist es denn? Wir vergeben ja keine Vater Unser, das heißt, wie oft muss ich mir Twilight anschauen?
Naja, Strafe soll er da jetzt nicht rausspringen für die, weil schon speichert er schon nie mehr irgendwas. Aber, also ich sag, Arrested Development in einem Monat nachzuholen, glaube ich, ist schon möglich, oder für die? Wir sprechen uns in einem Monat nochmal.
Passt. Ich finde jetzt auch, es ist weniger wirklich eine Schande so öffentlich für die, sondern es ist eher nur ein Verlust, weil ich sage jetzt, Arrested Development ist jetzt nicht so verwoben in der Popkultur, obwohl es einige gute Memes geliefert hat. Aber ich glaube, es ist schon, solltest du nachholen, für die jetzt auch.
Ja. Was ich viel öfter gern im echten Leben machen würde, ist eine von den Tänzen, wie sie Hühner nachmachen oder Vögel. Dass man dann mal einbaut im echten Leben.
Ah, da fällt mir noch was ein. Genau, weil der Marco das gerade sagt. Jedes Familienmitglied, die machen sich halt gegenseitig manchmal ein bisschen fertig, dass sie Chicken sind oder dass sie halt irgendwie feig sind oder so. Und dann macht jedes Familienmitglied hat eine eigene Art und Weise, ein Hühnchen nachzumachen. Und dann machen sie so ein Geräusch und führen so einen Hühnchentanz auf.
Alle falsch, also es hat nie was mit dem Hühnchen zu tun.
Ja, genau. Und der Will Arnett, der in Gob spielt, der ist ein ziemlich fanatischer Call of Duty-Spieler. Und es hat bei Call of Duty Infinite Warfare hat es eine Siegesgeste gegeben, die der einer von den Bluth Family Chicken Dancers war. Mhm. So viel dazu.
Habe ich erkannt.
Habe
ich es noch gar nicht erkannt.
Hat es bisschen Call of Duty geschafft, sogar die Bluth Family.
Verrückt. Verrückt. Gut, das war meine Sünde. Wer als nächster? Anti oder Marco?
Ja, der Marco.
Wie steigern wir uns, Andy? Marco, okay, passt.
Okay,
Marco.
Also, kurz zur Erklärung. Wie lange ist das her, wo die erste Staffel rausgekommen ist? Ich sage den Namen absichtlich noch nicht.
2011.
Ja, ist schon Zeit her. Es geht um Spiel der Throne. Hast du es auf Deutsch, ne? Game of Thrones. Und ich weiß nicht, die erste Staffel ist, glaube ich, gerade frisch in Amerika gelaufen und die zweite vielleicht angelaufen. Und jeder hat schon gesagt, wow, das ist ja HBO-Serie. Und das ist eigentlich fast immer, oder? Garant für Qualität. Also da ist es echt selten, dass da was nicht passt. Okay, das kann sein, dass vielleicht storymäßig, aber Produktionskosten oder was die da Geld einstecken, das passt eigentlich fast immer, würde ich sagen. Und die haben halt gesagt, ja, das ist so unter Anführungszeichen echt so glaubhaft dargestellt, die Welt. Das war der Hook für viele. Und ich habe dann irgendwie trotzdem das verpasst, den Einstieg, und dann waren plötzlich schon 7 Staffeln heraus. Und ja, es ist, dann war es mir irgendwie zu anstrengend, das nachzuholen. Und das war dann schon der Moment, wo es angefangen hat, schlechter zu werden. Und dann sagen ja viele, dass die letzte Staffel oder die letzten 2 jetzt echt nicht mehr gut sein, was für mich jetzt nicht unbedingt der Grund ist, wieso ich das jetzt nicht anschauen sollte, weil es kann ja die ersten 5 Staffeln trotzdem Wahnsinn sein und das sollte man vielleicht nicht verpasst haben, aber es ist einfach so viel Aufwand, das nachzuholen, deswegen mag ich es jetzt nicht unbedingt nachholen.
Also Ich fange mal an, Andy. Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr recherchiert oder mehr vorbereitet für Game of Thrones. Ich kurz meine Game of Thrones Geschichte. Also, ich habe das auch relativ schnell mal gestartet, wo es rausgekommen ist. Und habe das auch unglaublich gut gefunden, weil es, was mir so gefallen hat, es war endlich wieder mal so wie man Herr der Ringe. Es hat sich so angefühlt wie Herr der Ringe, also so ein Epos. Schon von der ersten Folge an hat man sich gedacht, boah, das ist ja richtig, richtig cool. Oder? Das ist ja richtig, das ist jetzt nicht so super Fantasy mit irgendwelchen großen Zaubereien oder irgend sowas, sondern das ist irgendwie so klassische, gute Fantasy-Kost. Oder? Es gibt, es ist wie, und aber gar nicht übertrieben, es gibt halt quasi diese Welt, die sehr mittelalterlich ist, und in dieser Welt gibt's Magie zu einem gewissen Grad, es gibt Drachen nicht mehr, aber hat es einmal gegeben, es gibt jetzt keine Zauberer, es gibt jetzt keine Elfen und so Zeugs, das war so richtiger gegroundeter Fantasy. Mhm. Das hat mir so gut gefallen, oder? Dass es so ernster Fantasy war.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff richtig ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich gehört habe, sagt man Low oder Dark Fantasy. Es gibt ja so High Fantasy, das ist, glaube ich, das, wo wirklich Elfen und viel Zauber vorkommt. Und Low oder Dark Fantasy, glaube ich, ist, wenn wirklich das ziemlich grounded ist und es halt auch so das echte Leben so ziemlich darstellt.
Genau, es ist halt so das Mittelalter-Setting mit einer bisschen einer mystischen Ebene, das, was mir so gut gefallen hat. Oder? Das war jetzt nicht so, da ist nicht gleich irgendwie ein Zauberer rausgekupft und hat da mit seinem Zauberstab oder mit seinem Stab umeinander gefuchtelt, sondern es war einfach das eigentlich das total so wie das Mittelalter auf einem anderen Planeten. So ist mir es vorgekommen, oder? Das kann bei uns, das kann jetzt einfach wirklich so passiert sein, weil es gibt da noch nichts. Also am Anfang ist es rein politisch, oder? Die erste Zeit, es gibt halt diesen mystischen Teil von dem Nachtwache und dem Norden und White Walker und das ist aber alles irgendwie in so der Geschichte verankert. Mit dem kommst du auch nur so aus Erzählungen in Berührung. Und eigentlich geht es halt viel um Politik und um so Geschichten, das habe ich schon richtig
gefunden. Was der Marco meint, ist Hard Fantasy, glaube ich, das Genre.
Ah, Hard Fantasy.
Ja. Okay. Hard Fantasy ist quasi, da ist Game of Thrones das beste Beispiel. Und wie es der Michi schon gesagt hat, das ist eine Fantasy, die in einer sehr realitätsbezogenen, gegroundeten Welt spielt. Also gerade jetzt, wie es der Michi schon gesagt hat, in der ersten Staffel, da kommt eigentlich, da hört man nur aus Erzählungen von früher, dass es einmal anscheinend Riesen geben hat und die anderen, also die Wiedergänger und Drachen und so, aber da glauben viele Leute schon gar nicht mehr dran. Also das spielt in einer Welt, wo quasi die Fantasy schon aus der Welt gewichen ist, quasi, also wo das Übernatürliche und das Mystische in der Welt dann gar keine Rolle mehr spielt. Und das sieht man daran, wie die Leute auf verschiedene Gruppierungen reagieren in der ersten Staffel. Die Geschichte jetzt zusammenfassen ist eigentlich fast unmöglich. Im Prinzip ist es.
Nein, würde ich auch gar nicht.
Nein, nicht. Aber es ist so ein paar Sachen, was man halt so mitgekriegt hat, auch wenn man es nicht geschaut hat, ist, mir das immer ein bisschen gestört, auch als Nicht-Konsumierer der Serie, dass sie die Namen übersetzt haben. Dass der Jon Snow heißt Jon Schnee.
Ja.
Und dann denke ich mir, das was? Hat das der irgendwie eine Beziehung zum Schnee? Ist das so wichtig, dass man den übersetzt in Schnee, oder?
Ja, schon.
Nein, das Prinzip war ja, das so, dass die Schneekinder waren ja irgendwie uneheliche Kinder vom Volk des Nordens.
Genau.
Und die Sandkinder waren quasi die unehelichen Kinder vom Süden.
Also die Adeligen. Also wenn jetzt es gibt Adeligen, sieben Reiche und immer, wenn die Adeligen in einem von den Reichen ein uneheliches Kind gehabt haben, und da haben es einige, dann heißen die im Nachnamen, im Norden heißen sie Schnee, in Dorne heißen sie Sand. Und ja, das Waldburger kann das Beispiel.
Deswegen ist es nicht so tragisch, dass sie es übersetzt haben. Ich finde es aber trotzdem unnötig, dass sie es übersetzt haben.
Ja.
Weil Jon Snow klingt einfach auch cool, dann lasse ich das halt. Ist sein Name, der heißt halt dann Jon Snow.
Luke Skywalker haben sie auch nicht übersetzt. Gott sei Dank. Hey.
Ja, na eben, eben. Und man, wie gesagt, das ist ja sehr politisch alles. Das ist ja irgendwie das Spannende. Du wechselst Sympathien über die verschiedenen Häuser hinweg. Man hat natürlich, man ist natürlich Fan von einem Haus hauptsächlich. Das ist ein bisschen wie bei Harry Potter. Man hat halt ein Haus, das man cool findet, wo man sagt, man da die jetzt dabei, da war ich, war einer von denen.
Was?
Da waren
ziemlich alle scheiße die ganze Zeit.
Du hast, ja. Zu irgendwem wirst du ja mehr hinzuzogen haben wie zu anderen, gefühlt haben wie zu anderen. Und was neu ist, du, zwei Sachen, was Game of Thrones besonders gemacht haben, finde ich, war einerseits, verliebt dich nicht so sehr in gewisse Charaktere, ja. weil das war irgendwie so für mich als erste Mal, jetzt Achtung, Spoiler für die, die es noch nicht gesehen haben, Marco.
Nein, ja, das hat man schon mitgekriegt, so zu der Zeit.
Das hat man schon mitgekriegt, dass einfach da einfach gekillt worden ist, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, was ich aber voll geil finde. Dass man,
sehr besonders.
Weil bei voll vielen Filmen und Serien warst du halt, ja okay, das ist der Schauspieler, dem haben sie am meisten gezahlt. Natürlich bleibt er lang dabei.
Entweder er stirbt sofort in der ersten Folge, in den ersten 10 Minuten, oder er ist regular und bleibt bis zum Ende, oder? Das ist immer. Und das haben sie da wirklich, es seien schon zache, es ist phasenweise sehr, 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 sehr zach. Also mir war das wirklich phasenweise zu zart, zum Beispiel die Red Wedding, oder wie die heißen, Blood Wedding,
ja, rote Hochzeit. Red Wedding, ja.
Da, also dann auch das mit dem Wolf und so, und wie sie das dann feiern, das war mir, das ist mir als Hundebesitzer, Marco, dir als Hundeliebhaber.
Mhm. Natürlich also, wir das, als einzige zwei Hundeliebhaber in dem Podcast. Genau.
Wird das sicher auch ans Herz gehen, weil mir dann immer die Tiere in so Filmen und Serien mehr laut wie die Menschen. Das sind schon sehr harte Sachen, aber was eben auch noch bei Game of Thrones ganz besonders ist, finde ich, die Bösewichte, also die bösen Charaktere, sind halt einfach auch wirklich best. Also die hasst man wirklich gleich wie wenn sie wirklich im Leben war, kommt man vor. Und da allen voran der Joffrey natürlich.
Jack Gleeson, der arme Jack Gleeson.
Der arme Jack Gleeson, der ja auch im Batman mitgespielt hat, gell? Im ersten Nolan Batman, glaube ich, hat er mitgespielt. Der ja auch in der Schule dann dafür das zu spüren gekriegt hat, glaube ich. Was ihn für mich aber zum unglaublich guten Schauspieler macht, weil wenn er jetzt in dem wirklichen Leben ein totaler Psychopath ist, was er, glaube ich, nicht ist, dann spielt er das aber unglaublich gut.
Ja, die Maisie Williams, eine andere Schauspielerin, die ja ziemlich tragende Rolle hat, hat ja mal bei einer Comic-Con sogar mal gesagt, dass sie die Leute sollen aufhören, in Jack Gleeson quasi so Bärs anzuschauen und so, weil er sei einer von den allernettesten am Set und er spielt es einfach verdammt gut. Und
Ich weiß gar nicht, ob der, ich meine, ich schaue gerade schnell, aber der hat eigentlich nur mehr,
da nichts mehr gemacht.
In Out of Her Mind spielt er noch mit. Aber sonst hat er eigentlich da nichts mehr gemacht nach Game of Thrones.
Was der Marco vorher gesagt hat, dass quasi, es gibt ja die Blood Armor, das heißt, der Hauptdarsteller, der am meisten kostet, der wird es natürlich auch schaffen bis zur letzten Staffel. Mhm. Und glaube ich, was bei Game of Thrones gleich in der ersten Staffel, beim Finale von der ersten Staffel so die Leute so schockiert hat, und wir sind da jetzt immer noch im Spoiler-Part, gell? Nicht, dass doch jetzt...
der Marco hat es ja noch nicht gesehen.
Ja, aber ich meine, das ist etwas, das ist popkulturmäßig, glaube ich, ist so bekannt. Der Sean Bean war, glaube ich, damals in der ersten Staffel der bekannteste Schauspieler, glaube ich, den sie gehabt haben.
Ja,
also auf jeden Fall. Es ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Lena Headey hat man noch kannt, die Cersei, die hat vorher schon Rollen gespielt.
Aber auch nicht groß.
Ja,
also er war schon bei weitem der bekannteste.
Und ich glaube, der Jason Momoa war damals auch noch nicht so bekannt. Der hat nämlich auch gleich in der ersten Staffel mitgespielt. Aber der Sean Bean war natürlich aus Herr der Ringe, war das schon, der war ja schon fantasymäßig schon bekannt, und sonst halt der Schauspieler, der bei extrem vielen berühmten Filmen mitgespielt hat.
Ja, und stirbt.
Ja, und dem sein Charakter.
Aber Sean Bean stirbt eh immer.
Ja, also
bei dem hast du gar nicht so gewundert.
Und wo du denkst, und wo man sich auch, wenn man die Bücher nicht kennt, wo man sich denkt, so, ja, um den geht's. Das ist die Hauptfigur. Also der muss das Ruder rumreißen. Für mich war Game of Thrones, ich habe Lost, habe ich nicht so mitgekriegt, das habe ich nicht gesehen. weil da, das war ja so zum ersten Mal, dass die Leute sich wirklich so quasi nach der neuen Lost-Folge beim Kaffeeautomaten auf der Arbeit treffen und dann erst einmal 20 Minuten über die letzte Staffel diskutieren. Und bei mir war das halt so mit Game of Thrones. Also da wirklich im Bekanntenkreis, wenn die neue Staffel, wenn die neue Folge gelaufen ist, dann halt sofort diskutieren und wie geht's wohl weiter und was passiert jetzt wohl als nächstes. Und niemand war sich sicher, man hat so keinen Charakter quasi for granted nehmen können. Umso schade ist es, dass man gemerkt hat, dass ab der fünften Staffel, also es gibt 8 Seasons insgesamt, und es gibt momentan 5 Bücher. Im Englischen heißt die ganze Geschichte The Song of Ice and Fire. Und da hat es eben 5 Bücher gegeben, wobei das erste Buch The Game of Thrones heißt. Und das ist, glaube ich, dann auch der Name der Serie geworden. Und man merkt ab der 5. oder halt ab der 6. Staffel dann, dass die nicht mehr gebackt werden durch ein fix fertig geschriebenes Buch.
Ja, sondern haben sie selber was erfinden müssen? Ab da.
Ja, sie haben schon von George R. R. Martin, der das geschrieben hat, haben sie schon so Outlines gehabt, wie die Story, also wie es ausgeht und wie die Story ungefähr so geht. Aber du merkst einfach, also alleine die letzte Season war viel zu kurz. Also da hätten sie ruhig noch eine Season dranhängen können.
Ja, ich hab ja die Bücher dann auch gelesen, alle.
Oh, der Herr kann lesen.
Und nicht einmal das Hörbuch, sondern wirklich gelesen. Die Bücher sind ja anders wie die Serie. Also es sterben ja andere Charaktere in die Bücher wie in der Serie. Und sogar relativ in der Serie relativ bekannte oder relativ große Rollen sterben in der Serie und in die Bücher leben sie weiter. Also ganz eigenartig, auch phasenweise. Aber ja, das Ende war dann nicht so, das Ende war dann nicht so befriedigend für die Community. Ich habe es auch ein bisschen eigenartig gefunden. Ja, keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Ich bin gespannt, wie die Bücher ausgehen, ob sie jemals noch ausgehen, ob er sie noch fertig schreibt, weiß ich nicht. Was kann er, glaube ich, weiß er selber, glaube ich, nicht einmal.
Habt ihr ja die. Ist ja ein Prequel, oder? House of Dragon, oder wie heißt es? Jet Li in House of Dragon, so irgendwie.
Ja, genau. Flying Dagger in House of Dragon oder so. Ja.
Wie viel gibt es da schon Folgen, oder ist das auch schon fertig, die Staffel? Nein.
Ich habe es gar nicht verfolgt.
Aber ebenso die Leute haben gesagt, das ist irgendwie fast schon untergegangen, weil halt alle über die Herr der Ringe-Serie geredet haben. Und das andere hat aber anscheinend alles besser gemacht von Anfang an, die
HBO. Ich habe das noch nicht angeschaut. Wir waren wirklich sehr, sehr große Game of Thrones Fans. Ich habe, es war einer der Einleitungssätze, wie ich die Debbie kennengelernt habe. Hey, schaust du Game of Thrones?
Also einfach geht
so
das.
So sind wir ins Gespräch gekommen. Okay. Ich habe es noch nicht gesehen, die neuen Sachen. Also Herr der Ringe, bin jetzt einmal über den Trailer gestolpert wieder und denke mir so, boah, habe ich nicht gesehen, um was es geht und denke mir, boah, was ist das? Boah, das schaut ja cool, das muss ich anschauen und dann habe ich gesehen, Amazon, Herr der Ringe und dann dachte ich, ja, vielleicht muss ich da jetzt doch einmal mir irgendwie Zeit nehmen, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig. Aber nein, habe ich nicht gesehen.
Wir haben bis jetzt nur die erste Folge von Herr der Ringe gesehen, The Rings of Power, Ringe der Macht, glaube ich, heißt die Serie und ich bin überwältigt gewesen, hey, vom Production Value. Das schaut so crazy gut aus.
Das crazy? Haben sie, okay. Du benutzt das englische Wort, das ist so gut.
Crazy good schaut es aus. Das Einzige, was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, dass der Schauspieler, der einen jungen Elrond spielt, hat in Game of Thrones in jungen Ned Stark gespielt und mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich verwechsel die beiden Serien jetzt eh schon die ganze Zeit und dass jetzt der Schauspieler, der einen jungen Ned Stark gespielt hat, in Game of Thrones in jungen Elrond spielt, ist
mit dem... In Herr der Ringe.
Ja, ist genau der gleiche Schauspieler, das macht mich ganz
fertig. Du verwechselst ja noch die Seriennamen. Also
achso, ja, eben. Alles schon spät. Ja, im Mako möchte ich sagen zu Game of Thrones, ich weiß ja, was du für einen Seriengeschmack hast, so ein bisschen, und ich weiß ja, was du lustig und gut findest und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass dir das vielleicht ein bisschen langweilt, vielleicht so die ganzen politischen Sachen in der Serie, aber es ist einfach schon ein Abenteuer. Also ich empfehle dir das schon zu schauen, weil es halt so was ganz was anderes ist, was man sonst kennt. Also fantasymäßig ist es schon. Es, Ich finde, und da bin ich jetzt vielleicht alleinig auf verlorenen Posten, aber ich finde Game of Thrones, wo das fertig war, habe ich immer gesagt, ey, finde ich besser wie Herr der Ringe und der Hobbit. Also die Serie Game of Thrones hat mir besser gefallen wie die Herr der Ringe Filme oder die Hobbit Filme.
Ja. Ich habe gar nicht so ein Problem, glaube ich, mit dem Politischen. Da muss aber irgendwann der Payoff kommen am Ende. Da soll es halt nicht leih einfach nur politisiert werden und da bewegt sich nichts, verändert sich nichts. Also wenn sich ich habe jetzt auch nicht fertig geschaut, House of Cards, aber das hat mich schon gut unterhalten, die ersten zwei Staffeln House of Cards war schon ganz geil. Ist das überhaupt vergleichbar vom Politischen her? Ich meine, das ist natürlich eine andere Zeit auf Echtzeit, aber
ja,
was jetzt wie getrickst nicht, wird und nicht, wie Leute
nein.
irgendwie an
Nein, an es, was wird ankommen. Es ist jetzt nicht, weil wir schauen im Moment auch gerade wieder Revenge zum zweiten Mal und es ist auch eine unglaublich großartige Serie, also kann ich nur empfehlen. Und da geht es ja immer darum, so quasi, dass wer was macht und da denkst du, okay, jetzt fliegt sie auf oder warum macht sie das jetzt? Und dann am Ende hat sie immer einen Plan, oder? Warum sie das gemacht hat. Mhm. Also das ist irgendwie, das zieht sich da so durch, dass immer irgendwo ist ein Kniff und dann am Ende, okay, die hat damals den Zettel dort hingelegt, damit der den Zettel dort sieht. Und dann, so clever ist Game of Thrones, finde ich nicht. Da sind schon auch sehr viele emotionale Entscheidungen dabei, wo du denkst, okay, warum? Das ist jetzt irgendwie eigenartig gelöst. Aber das macht es irgendwie ein bisschen realistischer.
Es ist halt, du kannst ja deswegen, glaube ich, nicht mit anderen Sachen vergleichen, weil halt Mord und Beischlaf als legitimes und gern verwendetes Mittel in der Politik hergenommen werden in Game of Thrones. Und das ist halt.
Also so wie in der normalen Politik,
ja, warum kannst du das genau, nicht vergleichen? Ich halt von einem Politiker. Keine Namen genannt.
Es waren jetzt ja gerade Landtagswahlen bei uns, also ja. Ich glaube.
Mord und Beischlaf.
Guter Buchtitel. Mord, Beischlaf und Inzest.
Ja, das ist eine neue Partei, oder? Mord, Beischlaf und Inzest. Mord und
Beischlaf.
MPI, ja. Oder? Nicht MFG, sondern MPI.
Also ich bin dabei, gut, aber ich weiß nicht bei welchem Part. Jetzt hören wir.
Lass mal das gut sein. Gut, also Game of Thrones, ich habe es auch mega gut gefunden, hat mich sehr gut unterhalten. Wie gesagt, das Ende ist das Ende. Macht, finde ich, den Anfang nicht schlechter als Ende. Also die Bücher, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Prequel werde ich mal bei Gelegenheit vielleicht einmal anschauen. Ja. Aber jetzt habe ich jetzt nicht so einen Drang danach, nachdem ich Andor immer noch nicht gesehen habe, was mich nochmal aufregt eigentlich.
Also, und um es im Mako wirklich schmackhaft zu machen, ich und Michi, da weiß ich nicht, ob du mir da beipflichten kannst. Ich finde, es gibt wenig Serien, wo der Weg so sehr das Ziel ist, weil der Mako hat ja gesagt, ob es da einen Payoff gibt. Und ich kann dir versprechen, hey, wenn du das schaust, da ist jede Folge schon Payoff an sich. Also, das ist wirklich, das macht so Spaß zu verfolgen, was die für Schicksale erleiden in dem.
Ja, es ist eben phasenweise, ist es mir ein bisschen zu wenig, weil gerade die rote Hochzeit hat für mich einen viel härteren Payoff verdient, wie er dann passiert ist. Aber es stimmt schon, es ist schon sehr befriedigend, es ist schon sehr cool und sehr rund, würde ich auf jeden Fall. Also natürlich sind es 73 Episoden mit einer Stunde und länger, also brauchst du schon ein bisschen Zeit. Ja. Aber falls
man kann noch man zwei auf zweifache Geschwindigkeit schauen, rettet sich das?
Nein.
Ja, und auf Englisch noch,
verstehe ich noch. Ja, genau. Der Battle of Winterfell dauert wie lang?
Keine Ahnung. Aber ich glaube 80 Minuten oder so.
Das war ja noch, das war ja bis Stranger Things war das ja eine von die längsten, oder? Eine von die längsten
Folgen. Aber sehr beeindruckende. Also Production Value und das ist HBO. Also der, ja. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Gut.
Da bleibt auch noch was.
Da bleibt doch noch was. Wir haben noch den Archivar, der etwas bis jetzt verweigert hat, was mich selbst eigentlich schon sehr wütend macht und ihn mit dem Joffrey Baratheon auf eine Stufe stellt in meiner Sympathieskala.
ja, bitte, Andy. Also, ich habe was zu beichten und zwar habe ich einen Film bis heute nicht gesehen. Unter anderem, also ich habe einige Klassiker noch nicht gesehen. Aber dazu ein andermal mehr. Aber heute soll es um eine Popkulturperle gehen, die, glaube ich, mit Ghostbusters und Zurück in die Zukunft und Der Flug des Navigators auf alle Fälle mithalten kann. Und deswegen schäme ich mich sehr, dass sie den Film nicht gesehen hat. Und zwar geht es um die Goonies. Ich habe leider die Goonies noch nie gesehen. Und da möchte ich jetzt gleich was, da möchte ich mir jetzt gleich rechtfertigen. Ich habe den als Kind nicht gesehen. Und das ist essentiell. Weil ich glaube, der Grund, warum ich seit ich 20 oder 25 bin, dann nicht angeschaut habe, ist, dass ich irgendwie Schiss habe, dass ich den Film anschaue und nicht quasi mit meiner unschuldigen Kinderseele betrachten kann und habe Angst, dass der dann nicht mehr wirkt bei mir. Und wenn ich jetzt Goonies anschaue und mir denke, das ist aber ganz schön schwach, dann hasse ich mich, glaube ich, selber. Also ich habe ein bisschen Schiss davor, den anzuschauen, muss ich sagen. Ja.
Also, Marco, willst du oder so?
Also wenn dir solche Sachen wie Stranger Things schon noch taugen, dann glaube ich auch, dass der Goonies schon noch taugt. Also ich glaube, dass dir das schon packen wird. Sicher ein paar Sachen, ich kann mir jetzt nicht an jede Szene erinnern, aber da passt schon ziemlich alles bei dem Film, finde ich.
Ich habe mir heute in der quasi Vorbereitung Everything Wrong with the Goonies angeschaut. Ich weiß nicht, kennst du die Serie wahrscheinlich auf YouTube?
Nein.
Wo er quasi die Filmfehler also quasi bespricht. Und es waren gleich bei Goonies 110 und es waren sehr viele, also nicht technische Filmfehler, sondern Storyfehler.
So Logikfehler auch.
Quasi auch Logikfehler und Timingfehler und so Geschichten. Wenn man sich den Film natürlich wenn man sich das anschaut, denkt man sich, okay, der Film ist ja totaler Scheiß. Da geht ja gar nichts zusammen. Also da geht es um so Sachen quasi, der bricht aus dem Gefängnis aus und sie finden dann eine Zeitung, wo draufsteht, dass der aus dem Gefängnis ausbrochen ist, aber das ist quasi gefühlt eine halbe Stunde später, nachdem der ausbrochen ist, finden sie in einem Haus die Zeitung, okay. Oder? Oder dass quasi die Eviction Note, oder wie heißt das, die Räumungsklage fürs Haus von den Eltern von zwei Männern im Trenchcoat bei Regenwetter die Kinder übergeben wird. So Sachen.
Okay, das also klingt aber so, ganz schön cool.
Ne, aber alles so Sachen, oder? So, keine Ahnung, Anti-Spoiler. Ja, nein, ich
spoilere
ja,
es nicht.
Ich hab's gesagt. Es seien so Geschichten, wenn man sich mit der Logik eines Erwachsenen anschaut, ist es wahrscheinlich, denkt man sich, okay, schräg. Aber wie der Marco richtig sagt, wenn du dir Stranger Things vor diesem Hintergrund anschaust, dass da Kinder mit in einer unterirdischen russischen Basis durchschleichen und sie keiner erkennt und keiner sieht und blablabla, oder wie man letztes Mal gesagt hat, der Russisch spricht und sich für einen Russen gehalten wird, obwohl er Amerikaner ist, das sind halt solche Sachen, müssen halt wurscht sein. Das muss bei den Goonies auch egal sein. Dann kann es richtig
viel Spaß haben. Ich glaube, das ist also so, wie sagt man, wie heißt das? Suspense of Disbelief, oder wie sagt man da? Ja, genau. Das habe ich, glaube ich, das ist nicht so ein Problem, glaube ich. Ich glaube eher, dass ich Schiss habe, dass die Goonies ist so eine Nummer und alle, die ich kenne, sind solche Fans davon. Und ich denke mir halt, oh shit, weil ich habe jetzt den Fall gehabt, dass ich mit Leuten Filme geschaut habe von früher, die mir volle taugen. Beispiel, ich habe mit der Rebecca Ghostbusters 1 angeschaut. Und dann merke ich, sie hat den Film nicht gesehen und sie mag Fantasy und sie mag Science Fiction und sie mag Comedy-Filme. Also sie mag die ganzen Zutaten, aus denen Ghostbusters ist. Aber sie schaut den Film an und denkt sich, ja, das ist ja alte Kamelle quasi. Da gibt es doch viel coolere Sachen heutzutage. Und für sie hat es überhaupt keinen emotionalen Wert, Ghostbusters. Das sind so wie für uns, die wir das in unserer Kindheit super gefunden. Wir haben ja da so eine emotionale Bindung dazu. Und für Leute, die das nicht haben, ist das einfach bloß irgendein Streifen aus die 80s. So quasi, den man schon 10-mal besser sagen, gemacht hat.
Ich habe jetzt aber die Goonies als Kind auch nicht 100-mal gesehen. Und ich finde ihn trotzdem mega gut. Also ich habe jetzt nicht die mega enge quasi Beziehung zu dem Film. Bei dem Film habe ich immer Angst, wenn ich krank war oder so. Und den habe ich halt einmal bei meinen Cousins gesehen wahrscheinlich, weil da habe ich immer die Filme gesehen. Und das war es dann aber auch. Und jetzt finde ich es aber, also jetzt ich finde es einfach aus der, der die, allein die 80er Jahre Nostalgie, die der Film hat, ist für mich schon großartig. Unabhängig von der Handlung. oder? Weil er einfach, weil es so ein 80er-Jahre-Film ist. Ich meine, vielleicht kurz, wie die den, wie der Entis nicht gesehen haben, kurz zur Handlung. Also die Goonies sind quasi eine Kinderbande, die halt da in ihrer Wohngegend verschiedenste Abenteuer erleben, das sieht man nicht, das kriegt man halt einfach so mit, so wie wir halt früher alle irgendwie im Freundeskreis mit die Radeln unterwegs waren. Steven Spielberg hat Drehbuch geführt, deswegen gibt es viele, viele Mountain, also hat das Drehbuch geschrieben, deswegen gibt es viele, viele Radeln. Chris Columbus hat auch Drehbuch mitgeschrieben, also schon zwei Großmeister des Storytellings. Richard Donner hat Regie geführt, der mit Steven Spielberg, glaube ich, ein Jahr davor, oder wann hat er das? Lethal Weapon hat er zwei Jahre danach gemacht. Er hat Superman hat er gemacht, genau, aber nicht mit Steven Spielberg. Hat bei Superman auch Regie geführt. Also alles Großmeister des Films. Sean Austin, bekannt als Herr der Ringe, spielt quasi die Hauptrolle, oder ist halt quasi der Hauptcharakter, wenn man das so sagen kann, auch im Rahmen der, also in der Gruppe der Goonies. Josh Brolin spielt mit, Jeff Cohen ist nicht mehr so bekannt, Corey Feldman, natürlich sehr, sehr bekannter 80er Jahre Schauspieler, und Jonathan K. Kwan kennt man auch aus Indiana Jones und der Tempel des Todes. Spielt einen sehr ähnlichen Charakter wie in Short Round.
Das ist der Data, weil den, oder?
Ja.
Genau, der Data genau. Ist quasi, spielt den gleichen wieder, den gleichen Charakter wie er bei Indiana
Jones. Der hat jetzt spielt, nämlich vor kurzem bei Everything All at Once mitgespielt. Da.
Ja.
Genau, das war, glaube ich, eine für seine ersten Rollen wieder. Das habe ich in einem.
Ja. Ich habe nur ein Foto gesehen, wo halt ein Harry sofort getroffen hat wieder. Wo sie sich halt getroffen haben, aber das ist echt ein tolles Foto, finde ich.
Und also die Goonies ist der Name der Gruppe, die nennen sich deswegen, weil sie in den Goondocks wohnen. Und die Goondocks ist eben die Wohnsiedlung, die von einem skrupellosen Immobilienhai eben gekauft werden soll, der dort einen Country Club machen will. Und die Eltern können sich das nicht leisten, quasi ihr Haus zu der Zwangsvollstreckung zu entgehen. Und der Vater vom Mike, also vom Sean Austin, ist Archivar im Oldsansässigen Museum, also quasi der Anti der Goondocks. Der hat der Schatzkarte vom einäugigen Willy, finden sie dann am Dachboden und gehen dann quasi auf Schatzsuche.
Was?
Und parallel.
Was? Jetzt bitte wiederhol das mal.
Was?
Ja, eine Schatzkarte vom einäugigen Willy.
Ja, du denkst natürlich an was anderes, das ist schon klar, aber.
Okay.
Und parallel dazu bricht eben der Francis Fratelli von der Fratelli-Familie, die eben so eine Gangsterfamilie sein. Natürlich der Jake Fratelli bricht aus dem Gefängnis aus und es kreuzen sich dann halt die Wege von dieser Verbrecherfamilie und den Goonies und sie begeben sich parallel quasi auf die Suche nach dem Schatz und ja, Abenteuer, Fallen und diverses passiert halt dann. Was vielleicht auch noch interessant ist, jetzt neben die Kinderdarsteller, Robert John Davey spielt er mit Frank Fratelli und den kennt man aus der City Heat?
Ich kann nicht einmal den Film.
Plötzlich der City High mit Arnold Schwarzenegger.
Ach so. City High.
Ja, da hat er mitgespielt. In Action Jackson hat er mitgespielt, in Stirb langsam hat er mitgespielt. Einmal war der Bösewicht in Lizenz zum Töten vom James Bond. Also sehr bekanntes, sehr bekannter Nebendarsteller.
Bösewicht.
Kennt man. Also so, er hat so ein bisschen vernarbtes Gesicht. Also wenn man sieht, kennt man, spielt glaube ich immer so ein bisschen.
Ich habe mir auch nochmal die Schauspieler kurz angeschaut vom ersten Teil und dann klickt man halt auf Google so rum und dann klicke ich da und da steht da plötzlich was Goonies 2 und da steht da, ah so, Goonies 2 geplant für 2027.
Was?
Okay. Ja, mit Sean Austin, der Corey Feldman steht da schon und der Jeff Cohen, der was halt den Dicken gespielt hat, den Chunk.
Der ist jetzt ja voll das Model, oder?
Ja, eben. dann habe ich das gesehen und dachte, what? Ist das schon ein Ding? Aber schön, IMDb hast du jetzt noch nicht viel. Weil Goonies 2 hat es ja wirklich gegeben, das war ein Spiel auf dem Nintendo. Das, was halt immer gelaufen ist, in jedem Kaufhaus, Goonies, wo halt, ich weiß gar nicht mehr, was die Story war, ob die danach anknüpft, aber sie haben es komischerweise Goonies 2 genannt, das Computerspiel. Und da hat man so mit so einem Jojo schießen können. Und da hat es aber auch so First-Person-Passagen gegeben, wo man durch so Labyrinthe geht. Das war volle schwer. Ich glaube, kein Mensch hat das durchgespielt, weil es einfach so konfus war, was man da hat machen müssen.
Ja, aber jetzt Moment einmal. Ist das, hat der neue Film, hat der mit dem Videospiel was zu tun?
Ja, eben nicht. Goonies 2, wenn es halt wer gesagt hat, hat gemeint, das ist der Link zum Spiel jetzt wahrscheinlich. Aber nein, hat es mir heute überrascht. Moment. Da sind Schauspieler stehen da, die haben ja mit dem Spiel gar nichts zu tun gehabt. Ah ja.
Aber der Corey Feldman, der lebt noch, oder?
Ja, der lebt noch.
Wer ist gestorben, welcher Corey?
Ja, der andere Corey, der Corey Haim.
Genau. Corey Feldman, mein Lieblings-Corey Feldman-Film ist bis heute immer noch meine teuflischen Nachbarn. Das ist die Corey Feldman-Rolle.
Ah, der ist schon ziemlich gut, ja.
Ja, das mit die Goonies, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Es gibt so Filme, also ich hoffe jetzt, dass ich die Goonies anders schaue, bevor der zweite in die Kinos kommt. Da haben wir ja schon drüber geredet, dass ich Top Gun auch nicht gesehen habe. Es gibt ein paar so Klassiker, die habe ich nicht gesehen, und dann ist es so eine Mischung aus Ehrfurcht und Furcht und gleichzeitig, ja, die behalte ich mir für ganz was Besonderes auf, aber für wann? Ich meine, wann ist der Moment so,
für jetzt was Besonderes,
gut, ja. Jetzt eine Flasche Champagner auf und Goonies.
Da habe ich noch eine Crystal Coke von damals gefunden, dazu trinke ich das und ciao Goonies.
Ein High-C Ecto Cooler von 1993. Ja, es gibt ein paar Filme, sicher noch für andere Episoden, für die Beichte. Also ich habe wirklich noch ein paar Kaliber auf, ein paar Kaventsmänner auf Betto, was das Beichten angeht. Hey.
Ja, aber auch wenn ich den Goonies jetzt schon 15 Jahre wahrscheinlich oder fast 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, das macht es eher irgendwie in der Erinnerung natürlich besser, als er damals war, wo man das letzte Mal gesehen hat. Ich traue mich fast wetten, dass dir der gefällt.
Ja, ich werde ihn jetzt auf alle Fälle nachholen, weil vor allem ist das ja auch die Beichte, die man am leichtesten nachholen kann, weil was ist...
Es ist keine ganze Serie, keine Staffel, nichts.
Eben, ja. Was sind 1,5 Stunden Goonies im Vergleich zu 73 Stunden Game of Thrones oder gleich viel. Arrested Development ist jetzt nicht so lang, aber ist natürlich auch schon wesentlich länger.
Ja. Wir haben einen verloren momentan.
Der Michi ist unser Produzent, unser Producer ist leider auf der Strecke geblieben.
Aber da wir jetzt doch schon uns der Stunde annähern, glaube ich, sollte man doch zum Ende kommen. Das würde wollen, der Michi. Dass wir pünktlich Schluss machen.
Genau. Wenn er nicht beim Baby, sondern bei uns weilen würde, würde er es wollen, dass wir das jetzt machen.
Wenn er nicht gerade eine Partei gründet, nebenher.
Den Namen der Michi, nicht mehr nennen. Der Michi kümmert sich gerade ganz aufopfernd um den Nachwuchs. Und deswegen werden wir den Podcast heute im Alleingang ohne den Michi, ohne den Papa Michi
beenden. Gegen die Wand fahren.
Und ich gebe jetzt zur Verabschiedung an den Makko.
Ja. Ich habe ja meistens nur einen Satz. Und das ist heute nicht anders. Bleibt's cool.
Sehr gut. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich hoffe, es schaut weiter bei uns auf Instagram vorbei. Der Account ist momentan wird nicht so bestückt wie normal. Das liegt ein bisschen daran, dass es sehr viel zu tun gibt momentan, was Podcasts, Pen & Paper, Beruf und andere Sachen angeht. Aber der Archivar verspricht aber Besserung, dass es auch auf unserem Instagram-Kanal jetzt wieder dann mehr originellen und originären Content gibt. Also schaut da vorbei, lasst uns ein Like da, hört uns im Podcast, bewertet uns auf Spotify, hoffentlich mit 5 Sternen, wenn es euch gefällt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche und viel Spaß mit Popkultur und viel Spaß mit dem Podcast und bis bald.
Ciao.
Tschüss. Und tschüss von Michi.
Der Michi sagt auch, warte mal. Ah, ich bin auf ein Lego treten. Ciao von mir. War das gut? Ja.